Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Es gab in den 90er Jahren ein neues Rundfunkgesetz. Ein Gesetz, was privaten Sendern ermöglichte, Frequenzen zu erhalten, Sendezeiten zu bekommen und das Volk mit ihrem Programm zu beglücken. Der Gesetzgeber wob aber in sein Gesetz etwas ein, was ja heute ein bisschen untergeht, aber was in den 90ern ganz in aller Munde war, zumindest in den Gemeinden und in der Gemeinde, in der ich auch war, das nannte sich Bürgerfunk. Die Sender waren verpflichtet, wenn jemand eine Radiosendung aufgenommen hat, das konnte er zu Hause mit seinem vielleicht sogar Kassettenrekorder zu der Zeit noch, dann konnte er diese Kassette abgeben beim Radiosender und konnte sagen, so, hier bitte, sendet das. Und dann war der Radiosender verpflichtet, das innerhalb seines Radioprogrammes, in der Regel zu festgelegten Zeiten, dann auch zu senden. Da gab es keinen Anspruch an Qualität oder keine Voraussetzung für Qualität, keine Voraussetzung für den Inhalt, solange es nicht irgendwelchen Gesetzen widersprach. Du konntest also einfach eine Sendung aufnehmen, diese dorthin bringen und sagen, so, das müsst ihr senden. Und es wurde gesendet. Wer von euch kann sich an den Bürgerfunk noch so, wer hat das mitbekommen? Grauen, immer noch. Ne? Aber es ist besser geworden. Nicht mehr so schlimm wie damals. Aber es war die Idee bei uns in der Gemeinde zu sagen, Mensch, lasst uns doch Radiosendungen aufnehmen. Und da war einer in der Gemeinde, der sagte, das ist doch die Idee, lass uns das machen. Und es war eine gestandene Persönlichkeit innerhalb der Gemeinde und er sagte, ja, um solche Radiosendungen zu machen, dann sollten wir das mit ordentlicher Qualität machen. Und er baute uns tatsächlich mit seinem Geld ein Radiostudio in die Gemeinde. Wir fanden einen kleinen Raum und da wurde ein kleines Studio reingebaut und sämtliches Equipment, was wir uns wünschten, bezahlte er. Und wir nahmen tatsächlich Radiosendungen auf. Eine nach der anderen und ich glaube, unser Niveau war gar nicht so schlecht, so wie immer, wenn wir irgendwas machen, dann kriegen wir das auch ganz gut hin. Ich kann mich noch erinnern, wie der Matthias da gesprochen hat, die Katrin, ja, schade, das ist jetzt gerade nicht hier, die wird ja zusammensinken, die hat damals Radiosendungen besprochen. Also Sachen haben wir gemacht. Waren begeistert von dem, was wir getan haben. Das Problem war nur, der Initiator, der hat sich irgendwann verabschiedet. Der hat gesagt, ich habe doch das Geld gegeben, ich habe das dahin gebaut und jetzt sollen die mal machen. Und es war sogar so, wenn wir es dann nicht ganz so gemacht haben, wie er sich das vorgestellt hat, dann gab es noch ein bisschen Kritik. Dann mussten wir uns anhören, das sind aber zu viele weltliche Lieder und solche Dinge. Wir fühlten uns völlig alleingelassen am Ende und das ist auch dann so abgeebbt und irgendwann haben wir gesagt, komm, mach mal zu hier, wozu dieser ganze Aufwand. Manchmal kommt es mir so vor, als würden wir Christen häufig unser Christsein so leben. Wir starten irgendwas, fangen irgendwas an, initiieren etwas, und sind im Zweifelsfall sogar begeistert. Und dann ebbt das irgendwann wieder ab. Jesus hat es nicht so gemacht, wie dieser liebe Bruder im Herrn, der hat irgendwas anders gemacht, weil er muss was anders gemacht haben, sonst wäre ja das mit dem Christentum irgendwann auch abgeebbt. Was hat er anders gemacht? Was ist das Vorbild an Jesus, habe ich mich gefragt. Was ist das? Wie hat er es gelebt? Wie ist er umgegangen mit sich und seinen Jüngern? Und was hat er getan, damit es funktioniert hat, damit wir heute immer noch hier sind, hier sitzen, hier stehen und hier gemeinsam Gottesdienst feiern? Kann es sein, dass wir vielleicht in der Art und Weise, wie Jesus geführt hat und wie Jesus seinen Glauben gelebt hat, erkennen, wie wir es auch machen sollten? Ich habe die Assi vorhin gefragt, vor dem Gottesdienst, wie ist eigentlich in unser Newsletter dieses Wort oder dieser Satz, dieses Motto reingeraten, begeister mich. Wie ist das da reingeraten? Und dann haben wir uns gefragt, ja Mensch, was haben wir denn damals gemacht und warum und wie ist das gekommen? Und dann haben wir festgestellt, wir haben das wahrscheinlich in so einem Visionstag hier besprochen und fanden den Gedanken toll. Dann sagte ich, ja, begeister mich, ist doch eine tolle Geschichte. Ja, so sich begeistern lassen, ist doch toll. Und dann haben wir das da reingeschrieben. Aber wir haben nie mehr darüber geredet. Das steht jetzt immer da. Wenn du das liest, und ich hoffe, du liest den Newsletter, wenn du ihn kriegst von der, ich hoffe, du hast ihn abonniert. Ja, und wenn du ihn abonniert hast, dann hoffe ich, dass du ihn auch wirklich liest. Aber wenn du das liest, begeistert, was denkst du dann so? Wirst du begeistert? Lässt du dich von Gott begeistern? Soll Go Live dich begeistern? Soll dieser Gottesdienst begeistern? Wenn du jetzt da sitzt, sagst du, hoffentlich begeistert mich der Henrik mit dem, was er sagt, sonst ist das ja wieder Schrott. Und was soll das hier überhaupt? Erwartest du, dass andere dich begeistern? Wenn ich mir Jesus als Vorbild nehme, dann stelle ich an seiner Art, wie er das als Mensch mir vorgelebt hat, wie wir glauben sollen, dann sehe ich ihn und denke, oh Mann, aber puh. Dann soll ich so sein wie er und dann soll ich Menschen finden, sie aufrufen, sich taufen zu lassen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann soll ich sie lehren, wie sie leben sollen. Ich habe mich gefragt, wie läuft das gerade so bei dir? Wie viel deiner Tageszeit, wie viel deiner Wochenstunden nimmt dieser Auftrag, den Jesus Christus hier formuliert, gerade so ein? Wie viel von deiner Zeit investierst du genau, um diesen Auftrag auszuführen? So, jetzt könnten wir ja sagen, naja, aber Jesus hat doch gesagt, seid lieb zueinander und Jesus hat auch gesagt, tu dies nicht und lass jenes und mach das nicht. Und ich bin halt gerade mit anderen Sachen beschäftigt, könnte man so sagen. Jetzt haben wir nur das Problem mit diesem Text, dass das das Letzte ist, was er gesagt hat, als er auf dieser Welt war, bevor er in den Himmel gefahren ist. Wir haben das hier schon mal thematisiert, aber ich will uns nochmal daran erinnern. Also denkt mal so, stellt euch vor, ihr liegt auf dem Sterbebett. Ja, es sind eure letzten Worte, die ihr an jemanden richten könnt. Würdet ihr dann irgendwas sagen, was euch völlig unwichtig ist? Oder was von der Rangfolge irgendwie das einnimmt, was andere Dinge, die ihr gesagt habt, im Laufe eures Lebens auch ist? Oder würdet ihr vielleicht genau das sagen, was euch am allerwichtigsten ist? Ihr habt genau noch 3 oder 4 Sätze zu sagen. Was würdet ihr sagen? Und deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, dass Jesus hier was gesagt hat, was wir so einigermaßen wichtig nehmen können. Was wir einordnen irgendwie so zwischen die ganzen anderen Sachen. Ich bin mir sicher, dass Jesus hier das gesagt hat, was ihm am allerwichtigsten ist. Was sein Auftrag für uns ist. Passte zu einer Aussage, die ich vor ein paar Tagen von einem Pastor gehört habe, der sprach über Verantwortung. Und das ist eins so meiner Lieblingssätze, meiner Lieblingswörter, meiner Lieblingsthemen. Verantwortung übernehmen. Dann habe ich so gedacht, wenn du Verantwortung übernehmen willst und dieses wirklich umsetzen willst, dann musst du Verantwortung übernehmen für andere Menschen. Du musst bereit sein, dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. Um das nochmal deutlich zu sagen, da steht nicht, geht dahin, erklärt ihnen, wer ich bin und tauft sie. Ja, das steht da, aber das geht ja weiter. Da steht ja, lehrt sie, halten meine Gebote. Und wichtig ist und spannend finde ich, das sagt die Hoffnung für alle nicht, aber der Urtext, die genauen Texte sagen, lehrt sie, halten alle meine Gebote. Ich finde das spannend, dass da alle steht. Da ist eine Aufgabe, das zu tun. Das heißt, ich muss Verantwortung übernehmen. Aber wenn ich für andere Verantwortung übernehmen soll, muss ich dann nicht erstmal in der Lage sein, auch für mich Verantwortung zu übernehmen? Und das setzt für mich an diesem Punkt dem Ganzen die Krone auf. Mal ganz im Ernst. Ist das nicht das, was wir hier ganz am Ende irgendwo sind? So richtig erwachsen im Glauben. Wir haben das oft genannt, die Jünger. Jünger sein. Und der hat das ja, er ist mit den Leuten gegangen. Das waren Menschen, die unterwegs waren mit Jesus. Aber sie waren und mussten in der Lage sein, für ihren eigenen Glauben und für andere Verantwortung zu machen. Warum sage ich euch das? Und warum fange ich hinten an? Ich fange hinten in der Predigt an heute. Das erste Mal gemacht. Also alle die, mit denen ich immer zusammensitze, wie Predigtmann und so, ne, heute nicht hinhören, nicht gucken, weil völlig falsch aufgebaut. Weiß auch nicht, ob das funktioniert, aber ich versuche bewusst auf den Gedanken zu machen, da will Gott mit uns hin. Gott möchte, dass wir in der Lage sind, für uns selbst und für andere Verantwortung zu übernehmen. Nur wenn das die Krone ist, dann müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass es da wohl anscheinend eine Vorstufe gibt. Anscheinend gibt es so etwas, was davor liegt. Bevor ich vielleicht ganz erwachsen im Glauben bin, bevor ich so weit bin, dass ich sagen kann, ja, ich bin ausgewachsen, ich bin ein erwachsener Gläubiger, der in der Lage ist, für sich und für andere Verantwortung zu übernehmen, vielleicht könnte man dann sagen, ja, davor hat ja jeder von uns auch so seine Teenagerzeit gehabt. Vielleicht die Zeit, wo er so einer war, der vielleicht hier noch so auf dem Hof mit Ballspielen beschäftigt war. Ein Heranwachsender im Glauben. Und wenn man sich Jugendliche anschaut, dann sollte man oder wird man oft erkennen, dass sie lernen, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Oft sind wir nicht in der Lage, in dem Alter für andere Verantwortung zu nehmen. Und es gibt Ausnahmen, ja, und die bestätigen dann die Regel. Aber in der Regel lernt man in diesem Alter, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Man kann noch nicht für andere Verantwortung übernehmen. Aber man sollte lernen, das zu tun, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Und ich mache das mal, führe das mal nach vorne zu Ende. Das sind die vielleicht hier, und dann malen wir mal, ich kann nicht so gut zeichnen. Paulus nennt sie, oder die Bibel sagte, die Babys im Glauben. Die können weder für sich noch für andere Verantwortung übernehmen. Die sind suchend, die erleben die Welt, die sind vielleicht gerade zum Glauben gekommen. Die haben gerade vielleicht sich gefunden und Gott gefunden und haben gemerkt, oh, da ist ja irgendwie was. Und da passiert ja irgendwie was. Aber Verantwortung sollte man von denen nicht erwarten. Die sind darauf angewiesen, dass sie von anderen bekommen. Jetzt frage ich dich, wo bist du gerade? Wo stehst du gerade? An welchem Punkt würdest du jetzt hier so deinen Punkt machen? Wenn wir es an der Verantwortung messen. Eins ist klar, wenn Jesus hier mit uns hin will, und das ist sein Auftrag, dann müssen wir irgendwo schauen, wo sind wir gerade. Und wenn wir als Gemeinde seinen Auftrag ausführen wollen, dann müssen wir uns fragen, was haben wir denn für Leute bei uns? Wo stehen wir denn? Ich schaue in mein Leben, ich schaue auf mich und ich schaue auf das, was ich so erwarte und da merke ich, ja, Verantwortung für meinen Glauben. Wenn ich ehrlich bin, ich bin so oft hier. Ich renne hier immer rum und ich mache andere dafür verantwortlich, wie es gerade in meinem Glaubensleben läuft. Dann sind andere daran schuld, dass ich es gerade nicht so gut hinkriege, bei Gott zu sein. Dann sollen andere bitte dafür sorgen, dass es mir gut geht im Glauben. Dann muss der, der die Predigt hält, eine gute Predigt halten, sonst ist das Schrott da, was da läuft in der Gemeinde. Dann müssen die anderen aber auch richtig lieb zu mir sein. Also wenn ich da reinkomme und nicht jeder mir guten Tag sagt bei Go Live, ja, also beim besten Willen. Und lächeln mich auch wirklich alle an und freuen sich alle, dass ich da bin. Und machen alle, was ich sage. Und dann, ja gut, dann backe ich auch mal einen Kuchen. Ja, und schneide vorher ein Stück für die Assi ab, weil die kriegt dann ein extra Stück. Dann. Aber ganz ehrlich, wenn ich so argumentiere, dann bin ich weder hier noch da. Und ganz oft tun wir so, als wären wir alle hier. Und wenn wir ehrlich sind, wir rennen immer da unten rum. Ja, sie hat mir gerade vor der Predigt nochmal gesagt, denk dran, wie du sagst. Ja, weil ich kann das nicht so gut, ja. Ich sage es mal rot, dass es rosa ankommt. Ich renne so oft, das ist nicht, ich weiß, es ist nicht nett, aber wenn wir ehrlich sind, nimmst du Verantwortung für deinen Glauben, dann bist du bist dafür verantwortlich, dass dein Glauben läuft. Nicht die anderen, die hier sitzen, du ganz allein. Wann hast du das letzte Mal Andacht gemacht? Wie viel Zeit nimmst du dir von deinem Tag für die Andacht? Wenn du ein Teenager, wenigstens ein Teenager sein willst, dann frag dich, wie viel Zeit von deiner, die du für Gott investierst, wie viel davon? Wie oft bist du im Hauskreis? Und Hauskreis ist nicht zum Auftanken da. Hauskreis ist schon hier, Leute. Hauskreis ist Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich gehe nicht in den Hauskreis, weil ich auftanken möchte. Ich gehe nicht in den Gottesdienst, weil ich auftanken möchte. Also nicht der Henrik, sondern ich rede so allgemein, ne? Der, ich, wie es sein sollte. Ich gehe nicht zu Go Live, weil ich mich um meinen Glauben kümmere, sondern ich gehe zu Go Live, weil ich Verantwortung für andere übernehme. Wie soll man das sonst je machen, Leute? Dieser Pastor, von dem ich gerade erzählt habe, der erzählt eine Geschichte aus seiner Gemeinde. Hat auch die Assi, Marvin guckt jetzt nicht gleich wieder so kritisch rüber, die Assi hat mich wieder ermutigt, der guckte mal hier so hinten, was hat die Assi gesagt, ne? Muss man aufpassen. Er hat eine Geschichte erzählt, wie die in ihrer Gemeinde mit Verantwortung umgehen. Und ich mache das nur mal so als Bild. Ich glaube, also mich hat das überfordert, dieses Bild. Aber ich erzähle es euch trotzdem, weil die Assi gesagt erzählt es. Ja? Assi ist an einem schuld heute. Nein, pass auf. Er erzählte davon, wie sie mit Geld umgehen in ihrer Gemeinde. Wie das so machen. Und dann sagte er ganz eindeutig, also Leute, ihr könnt bei euch in euren Gemeinden könnt ihr reden, wie ihr wollt, aber daran, wie die Leute Geld geben, erkennt ihr, wo die gerade sind. Und einer, der nichts in deine Gemeinde spendet, der ist da. Und dann sagt er, und die hier sind, die zahlen Zehnten. Das sind die Zehntenzahler. 10% von dem, was ihr einnehmt. Die hier, nicht die. Weil er sagt, von dem hier kannst du ganz anderes erwarten. Und er sagt ja auch, du kannst nicht erwarten von einem, der 7.000 Euro verdient im Monat. Jemand, der 7.000 Euro kriegt, von dem kannst du nicht erwarten, dass er Zehnten zahlt. Weil das sind 700 Euro. Einer, der 7.000 verdient, kann 4.000 geben, weil der braucht nur 3.000. Wo sind wir denn, sagt er. Ich saß da so klein. So klein. Dann erzählt er von einer Familie, zu viert, Eltern, zwei Kinder. Wir haben sich überlegt, Mensch, nee, wir müssen irgendwas anderes machen bei uns. Das läuft so nicht, wie wir hier leben. Wir müssen es ändern. Dann haben sie Familienrat gemacht und haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, wie viel brauchen sie zum Leben? Wie viel brauchen sie wirklich? Und dann haben sie gemerkt, ausgerechnet zusammen und im Familienrat beschlossen, okay, das ist der Betrag, den brauchen wir wirklich zum Leben. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir überlegen, von dem Rest, wie viel geben wir da Gott? Wie viel davon? Und haben gesagt, okay, bis Sonntag nehmen wir uns Zeit, jeder überlegt sich einen Betrag, den wir dann als Familie geben. Und am Sonntag haben sie sich nach dem Gottesdienst wieder getroffen, haben ihre Zettel rausgekramt, den jeder für sich aufgeschrieben hat und auf allen vier Zetteln stand der gleiche Betrag. Auf allen vier Zetteln. Dann haben sie gesagt, okay, Leute, wenn wir diesen Betrag geben, können wir nicht mehr in Urlaub fahren die nächsten 2 Jahre. Und dann sind sie nach 3 Jahren das erste Mal wieder gefahren, aber nicht um Urlaub zu machen, sondern haben in Asien, ich weiß nicht mehr welches Land es war, ich weiß nur, es war Asien, haben eine Kirche gebaut in ihrem Urlaub, den sie dann nach 3 Jahren gemacht haben von dem Geld, was sie 2 Jahre lang gespart haben. Und in den 3 Wochen Urlaub oder 4 Wochen Urlaub sind 40 Menschen getauft worden. 40 Leute haben die getauft. Wir reden ja auch gerade darum, wie kommen wir mit unseren Finanzen klar? Wie soll das laufen in Zukunft hier bei GoLive? Und da ist nicht die Frage, was suchen wir denn für Räume? Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist gar nicht dran aktuell. Wir können uns zig Räume anschauen und das haben wir auch schon gemacht. Und ich will nicht den kompletten Visionstag von morgen zerschießen, aber ihr werdet gleich merken, wir brauchen die 4 Stunden, die wir angesetzt haben, die werden wir morgen nicht brauchen. Im Grunde genommen brauchen wir 1/2 Stunde. Mehr werden wir nicht brauchen. Wir brauchen 1/2 Stunde, um uns zu fragen, wo stehst du gerade? Wo stehen wir gesamt? Wie viel ist dir GoLive wert? Wie viel ist dir das Werk, was Gott tut, wert? Wie viel möchtest du wirklich geben? An dem Punkt sind wir, sorry. Wir können lange diskutieren, ist es schöner so oder was machen wir? Und wir können uns die blumigsten Geschichten. Die Frage ist, wie viel passiert gerade in deinem Herz? Und da geht es nämlich gar nicht um neue Räume. Und es geht nicht um GoLive. Sondern es geht darum, wie viel bist du bereit, für andere Verantwortung zu übernehmen. Und ob du das für GoLive gibst und für neue Räume, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Frage ist, gibst du das? Also ich habe mal in einem anderen Vortrag von einem anderen Pastor den Satz gehört, da wo du dein Geld hingibst, da ist auch dein Herz. Und ich habe noch keinen Beleg dagegen gefunden. Weder in meinem Leben noch in irgendeinem Leben von jemand anderem. Ganz speziell in meinem. Ich gebe das zu. Da, wo du dein Geld hingibst, da ist dein Herz. Und wenn du es Gott nicht gibst, dann erzähl nicht, dass Gott in deinem Herzen ist, wenn du dein Geld ganz woanders hingibst. Und es geht nicht um die Höhe des Betrages, aber gar nichts. Was ich nicht möchte, ist hier jetzt einen Impuls geben, der jetzt dazu führt, dass vielleicht jetzt Leute sagen, oh, ja, klar, ich muss was ändern. Weil deshalb würde ich auch gerne der Susi widersprechen von eben, nur, pass auf, eigentlich hast du recht, so viel wie möglich sollen kommen. Aber ich sage auch die Dinge, weil ich ja die Assi, jetzt haue ich die Fabienne mal in die Pfanne, die Fabienne, der sage ich dann immer so die Dinge, die ich sagen will bei Go Live. Und dann sagt sie immer, ey, wie weise ist das, wenn du das so sagst? Wie schlau ist das? Ja? Und dann sage ich, du hast recht. Und dann mache ich es anders und dann hat sie mich lieb. Und dann gibt es die Momente, da merke ich, oh, wie dumm ist das, was du sagen wolltest. Und dann tue ich es trotzdem. Und dann hoffe ich, hat sie mich trotzdem noch lieb. Jetzt ist so ein Moment trotzdem. Ja? Weil, Leute, wir brauchen uns an der Stelle nichts vorzumachen. Ja? Wir brauchen uns nichts zu erzählen. Und es geht nicht darum, jetzt mal eben irgendwas ändern. Und deswegen hatte ich die Assi gefragt mit dem Begeistern. Es geht nicht darum, jemanden zu begeistern, ob mit positiver Motivation oder mit Druckmotivation oder was auch immer. Es geht nicht darum, dass du jetzt begeistert bist. Weil wenn du dir das hier anguckst, ja, und wenn da nur ein Fünkchen Wahrheit ist, dann glaube ich daran, dass unser ganzes Leben, alles das, was wir tun, unser Glaube und auch das, was wir hier bei Go Live tun, nie ein Event ist und nie ein Moment und nie ein Punkt, von dem wir dann, weiß ich wie, starten und plötzlich ist alles Bang und die Dinge sind anders, sondern alles in unserem Leben, aber wirklich alles in unserem Leben, und da bin ich fest von überzeugt, ist ein Prozess. Wir fangen irgendwo an und begeben uns auf einen Weg und dann sind wir mal irgendwo und dann fallen wir vielleicht auch mal ein paar Meter wieder zurück. Und manchmal merken wir, oh, wir schaffen es, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir schaffen es, Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber plötzlich sind wir auch wieder dann da unten. Also so geht es mir zumindest. Ich hatte die Wochen, da habe ich schicke Kataloge gewälzt, weil mein Auto ist 6 Jahre alt. Und die Gewohnheit bei mir, in meinem Umfeld, meinen Kollegen und so weiter, ist es, dass man nach 2 Jahren die Autos wechselt. Meins wird jetzt 6 Jahre alt und ich dachte, naja, ist auch mal dran, kannst du ein neues holen. Klar, kostet dann wieder ein bisschen mehr, ne, wie das halt so ist. Und was machst du dann? Haben schicke Kataloge gewälzt, das macht Spaß. Und dann saß ich da, dachte, was machst du hier? Was tust du da? Wofür willst du Geld ausgeben? Wo ist dein Herz? Und das war das Wochenende, bevor ich den Pastor kennenlernte, der das erzählte. Als wir auf dieser Tech-Arts-Konferenz waren. Und dann saß ich da drin und dachte, ey, ja, ist nicht genau das? Du willst dir ein schönes Auto kaufen und dann hast du einen Freund, der kriegt noch nicht mal seine Familie in die Gemeinde gefahren. Weil kein Auto hat. Und dann dachte ich, okay, du kannst jetzt kein neues Auto kaufen. Und dann war ich am Überlegen, vielleicht unterstütze ich den. Und ich nehme das Geld, was mich das neue Auto kosten würde, und kaufe dem ein neues Auto. Und ich fühlte mich toll, aber ich habe echt gekämpft und dachte, nee, aber wie soll das gehen? Und über die Jahre und Verantwortung und so, naja. Dann war ich schon wieder so ein bisschen weg davon und dann lese ich gerade ein Buch von Leo Beger. Und dann, an dem Morgen danach, Leute, lese ich. Wir haben das Buch vorher schon Wochen gelesen und wir werden es noch ein paar Wochen lesen, Fabienne. Und ich am Morgen danach schlagen wir das auf, lesen ein kurzes Kapitel und in dem ganzen Kapitel geht es nur darum, wie Leo Beger einem Freund sein Auto schenkt. Die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist es jetzt. Komm, Gott will dir was sagen, das ist kein Zufall. Und dann fahre ich ins Büro, weil ich immer noch so den Zweifel habe, klappt das auch, kannst du dir das leisten und machst du das? Und dann fahre ich ins Büro und spreche mit meinem Bruder und dann sagt er, mach es doch so und so. Wenn du es so machst, dann kostet es sich nur die Hälfte. Die andere Hälfte übernehme ich. Da hat es mich schon nur noch die Hälfte gekostet.
kurz danach sprachen wir mit einem Lieferanten. Und dann ging es darum, wie viel verdiene ich in Zukunft Geld mit einer Konstellation. Das führt jetzt zu weit. Aber da kam ein Anruf, der uns sagt, pass auf, mit dem Gleichen, was ihr bis jetzt gemacht habt, verdient ihr in Zukunft doppelt so viel Geld. Und dann war es innerhalb von 24 Stunden, war die ganze Investition, die ich treffen wollte, die Verantwortung, die ich übernommen habe, hat Gott mehr als zurückgegeben. Innerhalb von 24 Stunden. Und wie oft habe ich dann gedacht, wie oft, Leute, habe ich hier diesen heiligen Satz gesagt, ohne selber daran zu glauben, Gott lässt sich doch nichts schenken von uns. Aber immer wieder muss man erst so harte Erfahrungen machen, oder? Lasst uns ehrlich sein miteinander. Aber wenn wir irgendwie irgendwo ein bisschen Apostelgeschichte 2 leben wollen, dann sollten wir uns aufmachen. Und wir sind hier 2 Jahre lang durch Golijf gewandert und haben uns gefragt, was ist dran? Und wir haben rumgeeiert und sind auf die krümmsten Sachen gekommen und dann sagt eben Gott so, Leute, jetzt fangt mal an, endlich ernst zu machen. Und fragt euch, wer ihr seid. Und wie viel Verantwortung, wie bereit seid ihr? Und das ist meine Meinung, da sind wir jetzt. So, jetzt Bekanntmachung für morgen. Wir setzen uns hier hin, 2 Stunden, es ist schönes Wetter draußen. Maximal 2 Stunden, keine 4 Stunden. Was sollen wir diskutieren? Wir sondieren nochmal, was ist los und nehmen uns 2 Stunden Zeit zu überlegen, wo sind wir, was machen wir, was geht. Aber wir werden morgen keine Antworten geben. Wir werden morgen nur Fragen stellen, okay? Seid ihr bereit, nur Fragen zu stellen und nicht Antworten zu geben? Lass uns die entscheidenden Fragen stellen. Vielleicht sind wir schon nach einer halben Stunde durch. Und dann packen wir zusammen. Und für alle die dann diskutieren wollen, und ich finde das in Ordnung, ja, dass wir diskutieren wollen. Und mir geht es nämlich nicht darum, bei dem schönen Wetter Freizeit zu schaffen. Also ihr seid alle eingeladen zu mir nach Hause oder wir bleiben hier, was auch. Aber ich habe auch gedacht, wir können auch dann zu mir fahren und dann grillen wir und dann diskutieren wir und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Okay? Vielleicht, wenn ihr euch die 4 Stunden Zeit genommen habt und irgendeiner sagt, ja, vielleicht sagt der eine oder andere, oh, 2 Stunden super, dann kann ich danach noch im Garten arbeiten. Dann machst du das. Aber ich bitte dich um eins. Komm bitte nur, wenn du wirklich willst. Komm bitte nur, wenn du wirklich willst. Wenn du denkst, was soll ich da? Oh nee, wir brauchen nicht einen Haufen Leute. Brauchen wir morgen nicht. Und das ist jetzt der Moment, den ich Fabian nicht mag, aber das ist meine Überzeugung. Wir brauchen morgen nicht einen Haufen Leute. Wir brauchen morgen nur Leute, die bereit sind, für andere Verantwortung zu übernehmen. Nur die. Und wenn du keine Lust hast, Verantwortung zu übernehmen, bleib zu Hause. Mach dir einen schönen Tag. Okay? Lass uns zusammen beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, hab Dank für deinen Auftrag. Und hab Dank für dein Vorbild, Herr. Du hast Verantwortung übernommen. Mehr Verantwortung, als jeder von uns sich vorstellen kann. Und Herr, du bist bereit, bei uns zu bleiben. Du hast uns nicht allein gelassen. Heiliger Geist, du bist hier, du willst uns führen. Du willst uns dahin bringen, wo du uns hinhaben willst. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum. Herr, ich bitte dich, dass du jeden wirklich anrührst. Dass du ihm zeigst, wer du bist und dass wir daraus lernen und jeder Einzelne lernt, dass es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Bewahre uns davor, andere verantwortlich zu machen für die Dinge, die passieren in unserem Leben. Bewahre uns davor, mit den Fingern auf andere zu zeigen, gerade in den Momenten, wo wir eigentlich zu uns selber hinschauen sollten. Großer Gott, ich bitte dich um deinen Segen für Golijf. Du hast uns an diesen Punkt geführt, und du merkst, wie schwer wir uns tun, durch diesen Punkt durchzukommen. Aber wir vertrauen, darauf, dass du mitten unter uns bist. Dass es deine Wege sind, Heiliger Geist, und dass du uns führst. Lehre uns, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und bewusst zu leben, füreinander da zu sein. Sag Gott, wir alle träumen davon, in einer Gemeinschaft zu leben, wo jeder für den anderen da ist. Aber wir erwarten das so oft von den anderen und deshalb, Herr, jeder ist hier an einem anderen Punkt. Jeder von uns hier steckt gerade in anderen Momenten. Aber hilf uns, dass wir den Blick wegbekommen von uns selbst. Hilf mir dabei, Herr, und jedem hier im Raum, dass wir weniger an uns denken und mehr an dich und an das, was du möchtest. Und großer Gott, wir träumen davon, anderen Menschen zu erzählen, wie du bist. Und wir wissen und wir sehen, dass es aber nicht anfängt mit den Träumen, sondern dass die Träume irgendwann in Erfüllung gehen, wenn es anfängt mit Demut und Hingabe zu dir. Also bitte ich dich um Hingabe, dass wir bereit sind, unser Leben dir zu geben, für dich da zu sein und damit den Menschen zu dienen. Dank, Herr, für deine Gegenwart. Herr, führe uns und sei jetzt bei jedem heute, geh mit jedem mit und rühre jeden an und lass jeden ernsthaft überlegen, ist das morgen hier der richtige Platz? Geh mit jedem durch diesen Tag, durch die Nacht und begleite, Herr, jeden und zeig jedem, dass du bei den Gebeten da bist, die jeder führt für sich. Und lass uns morgen hier zusammenkommen, als Menschen, die lernen wollen, die sich im Prozess befinden, die herausfinden wollen, was es bedeutet für dich, für dein Werk und für die Menschen, die du liebst, Verantwortung zu übernehmen. Amen.